Hallo und herzlich willkommen bei Neues vom Nothofe, dem offiziellen Podcast des Gymnasiums Damme. Mein Name ist Thomas Köhler, ich bin Lehrer hier am Gymnasium und Teil des Teams, das unseren Podcast produziert. Am 9. Juni steht die Europawahl an und viele von euch dürfen zum ersten Mal wählen. Damit ihr bestens vorbereitet seid, möchte ich in dieser Episode mit meinem geschätzten Kollegen und Politiklehrer Herrn Schlamann über die wichtigsten Basics zur Wahl sprechen. Matze, schön, dass du da bist.
Ja, moin Thomas, vielen Dank für die Einladung.
Matze, wir haben uns ja einiges vorgenommen.
Das haben wir wohl. Also wir wollen heute die EU-Wahl und die Positionen der Parteien darstellen und das verständlich und unterhaltsam auf der einen Seite, aber trotzdem auch neutral.
Du Matze, lass uns erstmal ganz entspannt anfangen. Ich habe hier die erste Frage für dich, inspiriert von Anne Will. Matze, stell dir doch mal vor, es gäbe die EU nicht mehr. Woran würdest du das in deinem Leben sofort merken?
Puh, ja, da muss man schon erstmal überlegen. Aber ich würde sagen, dass wir als Familie, machen immer gerne Bulli-Touren. Ich bin ja ein totaler Bulli-Fan. Und weil wir dann mit dem Auto unterwegs sind, / mit dem Bulli, sind wir im EU-Ausland zum größten Teil unterwegs. Und da würde ich es einfach spüren, weil viele Aspekte, die uns jetzt die Reise sehr angenehm machen, einfach wegfallen. Wir haben keine Grenzkontrollen. Letztes Jahr waren wir in Frankreich, da bezahlen wir dann auch einfach mit dem Euro. Davor das Jahr waren wir in Italien, da bezahlen wir auch einfach mit dem Euro. Wir müssen uns um sowas überhaupt gar keine Gedanken machen. Wenn wir telefonieren, profitieren wir davon, dass keine Roaming-Gebühren oder ähnliches anfallen. Und das würde ich schon erstmal merken, wenn das wegfallen würde. Wie sieht es denn bei dir aus?
Ich wollte gerade sagen, dass man tatsächlich im Alltag, und das ist das ja, sind so viele Sachen für uns ja selbstverständlich, die assoziieren wir oder die bringen wir gar nicht unbedingt immer mit der EU in Zusammenhang. Ne? Also wir wissen ja, okay, gut, das ist jetzt durch die EU irgendwie Schengen-Abkommen eingeführt worden oder die Euro-Einführung, das ist unmittelbar mit der EU verbunden. Aber viele Leute, die ihren Alltag leben, wissen ja nicht, okay, also diesen Teil meines Alltags, der hat Bezug mit oder lässt sich auf die EU beziehen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und ich glaube, bei uns beiden ist es tatsächlich so, dass wir uns ja beide noch dran erinnern können, wie es mal ohne das Schengen-Abkommen war. Und deswegen können wir das auch so bewusst einfach auch sagen. Weil ich weiß es tatsächlich auch noch, wie wir als Familie damals noch nach Österreich fahren wollten und diese Grenzkontrollen immer hatten. Und, weil du Italien auch ansprachst, wie wir tatsächlich dann immer auch die Währung tauschen mussten. Und dass das tatsächlich jetzt, wenn man im EU-Ausland ist, total bequem ist und man bewusst wahrnimmt, wenn man mal das EU-Ausland verlässt. Weil dann musst du dir auf einmal Gedanken machen, tatsächlich, wie ist das denn mit der Währung? Aber ich glaube, wie gesagt, viele andere Aspekte, die unseren Alltag so ausmachen, und der größte Punkt ist sicherlich, wenn wir einkaufen gehen, ne, wenn wir die Lebensmittel sehen, die wir da alle haben, die zur Verfügung stehen, woher die kommen, dass das einfach auch durch den Binnenmarkt, durch geringe Zölle einfach sehr günstig ist. Ich glaube, das wäre ein Punkt. Keiner, glaube ich, behauptet, dass das alles, wenn die EU nicht da wäre, dass das nicht mehr da wäre, aber es wäre sicherlich deutlich, deutlich teurer. Und vielleicht noch ein Punkt, aber da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen, das ist vielleicht nicht unmittelbar dieses bewusste Erleben im Alltag für mich, aber vielleicht schon auch einfach durch die Themen in Geschichte, ne, dass man sich schon bewusst macht, ja, pass mal auf, wir sind gerade in den Leistungskursen bei Weimarer Republik, ne, Erster Weltkrieg, okay, also das, was wir jetzt haben, dass so 27 Nationalstaaten zusammensitzen, sich austauschen, nach gemeinsamen Wegen gucken, was weiß ich zum Beispiel, wenn es um den Energiemarkt geht oder man unterstützt sich, dass das überhaupt nichts damit zu tun hatte, wie das im 19., 20. Jahrhundert war, wo das ein Konkurrenzdenken war, der andere war mein Gegner, der Erbfeind, das ist uns ja jetzt völlig fremd. Also wenn ich an Frankreich denke, würde ich überhaupt nicht auf die Idee kommen, dass die uns irgendwo was Böses wollen, sondern tatsächlich diese Vorstellung, und man gehört einfach zusammen. Wir sind in einer Gemeinschaft und kann ja unterschiedlicher Meinung sein, aber grundsätzlich dieses Verständnis, man gehört erstmal zusammen und das gibt Sicherheit einfach oder ein Gefühl von Sicherheit.
Ja, und dementsprechend ist das, glaube ich, auch so ein bisschen eine emotionale Bindung, die man dazu irgendwie hat oder zumindest ein Gefühl. Und das würde vielleicht nicht von jetzt auf gleich wegfallen. Das wäre dann nicht so was, was ich morgen merken würde, wenn es die EU nicht mehr gäbe. Aber das ist einfach so ein Gesamtzusammenhalt oder so, der da ist. Und dass man sich eben keine Gedanken um Sicherheit machen muss, so wie das vorher war. Wie so eine Zeit wie nach dem Zweiten Weltkrieg hat es ja noch nie gegeben, ohne Kriege in Europa. Mhm. in einem so langen Ausmaß. Das ist jetzt nichts, was man im Alltag direkt merkt, weil man es einfach so selbstverständlich hinnimmt. Aber das ist ja eben auch da.
Matze, wir haben jetzt ja ganz allgemein über die EU und deren Bedeutung für uns und unsere Vergangenheit gesprochen. Lass uns das jetzt aber mal ein bisschen konkreter genau auf das Europäische Parlament beziehen.
Ja, das finde ich gut. So machen wir das. Und da gebe ich mal einen kleinen Einstieg zum Europäischen Parlament. Wichtig ist schon mal, dass es eine zentrale Rolle in der EU spielt. Das ist das zentrale Organ und das liegt daran, dass es auch einfach die direkt gewählte Vertretung ist. Da sind über 700 Abgeordnete, dieses Mal sind es 705, die aktuell im Parlament sitzen und die werden von den Bürgern der EU gewählt. Es unterscheidet sich noch, je nach Einwohnerzahl des Mitgliedslandes, wie viele Abgeordnete er ins Parlament schickt. Also zum Beispiel als einwohnerreiches Land schickt Deutschland 96 Abgeordnete ins EU-Parlament und kleinere Länder schicken je nach Einwohnerzahl weniger Abgeordnete ins EU-Parlament. Frankreich zum Beispiel mit einer geringeren Einwohnerzahl liegt bei etwas über 80 Abgeordneten, die sie da reinschicken. Darüber hinaus hat das EU-Parlament auch noch wichtige Aufgaben. Und zwar ist die Hauptaufgabe, das ist halt das gesetzgebende Organ und dementsprechend werden durch das EU-Parlament Gesetze verabschiedet. Außerdem wird auch der EU-Haushalt vom EU-Parlament verabschiedet und es hat noch eine Kontrollfunktion über die Europäische Kommission, also der Regierung der EU. Wenn man es ganz kurz ausdrücken möchte, dann kann man also sagen, ohne das EU-Parlament kommt ein europäisches Gesetz einfach nicht zustande.
Oh, ja, krass. Ne? Und das gilt halt in 27 Ländern. Das muss man sich überlegen. Und hab da auch nochmal nachgelesen. Also das EU-Parlament vertritt tatsächlich 450 Millionen Bürger. Ne? Haben wir angedeutet. Das ist einfach eine Wahnsinnsvorstellung dann auch. Ich finde eine Sache bei der Wahl noch wichtig, weil das nimmt man vielleicht auf dem Wahlzettel gar nicht so wahr, weil wenn wir zur Wahl gehen, wählen wir nicht europäische Parteien, sondern da stehen natürlich die Parteien drauf, die wir aus Deutschland kennen. Diese Parteien schließen sich dann aber, und das ist eigentlich schon eine sehr spannende Sache, die schließen sich dann eben mit ihren Geschwistern, die gleiche oder vergleichbare politische Position haben, im Europäischen Parlament dann zusammen und bilden dann eine Fraktion. Also das kann man sich sozusagen so vorstellen, dass eben dann aus den 27 Mitgliedstaaten alle Parteien, die zum Beispiel eine grüne Position vertreten, sich zusammenschließen oder die eine konservative Position vertreten, schließen sich dann zusammen. Und die tauschen sich dann gemeinsam aus und versuchen in Gesamteuropa ihre Position eben umzusetzen. Ja, so kann man halt sagen, dass meine Stimme dann bei der Wahl am 9. direkt Einfluss auf die Gestaltung der EU-Politik nimmt, indem wir uns für eine bestimmte Partei und deren politischen Richtung entscheiden.
Ja, genau. Und da gibt es dann auch noch einen wesentlichen Unterschied zur Bundestagswahl, der sich eventuell für einige Wählerinnen ergeben könnte. Und zwar gibt es bei der Bundestagswahl die 5%-Hürde. Das heißt, alle Parteien, die die 5%-Hürde nicht schaffen, die kommen halt nicht in den Bundestag. Im EU-Parlament gibt es die im deutschen Wahlsystem eben nicht. Das heißt, auch Parteien, die unter 5% landen, stellen trotzdem Abgeordnete für das EU-Parlament.
Ja, Matze, dass es keine Sperrklausel gibt, ist natürlich für kleine Parteien eine tolle Chance, dann auch dran zu kommen. Ich glaube, wir haben jetzt auch aktuell 35 Parteien, die zur Wahl stehen. Aber da gilt das alte Motto, wer die Wahl hat, hat die Qual. Also ich meine, das ist natürlich jetzt sehr schwierig und ich glaube auch unrealistisch für unsere Schüler, dass man sich jetzt hinstellt und alle 35 Wahlprogramme da studiert und zu jedem Einzelaspekt, das ist ja eine unglaubliche Masse an Informationen, an Themenbereichen dann auch. Und ich glaube, da können wir und wollen wir auch ein bisschen Orientierung geben.
Ja, genau, so sehe ich das auch. Also wir haben uns dabei im Folgenden erstmal so auf 6 Parteien fokussiert, auf die 6, die vermeintlich die meisten Stimmen bekommen werden. Und da wollen wir euch so einen Einblick geben, wie die Parteien zu unterschiedlichen Themen stehen und dann hoffentlich für Orientierung sorgen. Ich habe bei den Klassen gemerkt, die ich in den letzten Tagen so angesprochen habe, die schon wählen dürfen, da haben mir die Schüler zurückgemeldet, dass, also nur ein ganz kleiner Teil aus der Klasse, das waren jeweils nur 2 oder 3 Schüler, die überhaupt schon wissen, wo sie ihr Kreuz setzen werden und das so kurz vor der Wahl. Deswegen ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir noch ein bisschen versuchen, da Licht ins Dunkel zu bringen.
Ja, genau. Wir wollen am Anfang so kurz erklären, was man in der Politikwissenschaft so für ein Schema entwickelt hat. Das soll nicht zu hochtrabend klingen. Wie gesagt, wir wollen verständlich sein, was man für ein Schema entwickelt hat, wie man Parteien ordnen kann. Da kann man sich eigentlich auch persönlich, so ging mir das immer zumindest gut zuordnen, ne? Auf welcher dieser Achsen liege ich denn eigentlich mit meinen Werten, mit meinen Vorstellungen, mit meinen Zielen. Und wir wollen dann aber dieses ganz Allgemeine konkret an zwei Fragen festmachen, die aktuell auch eben bei der Wahl zur Debatte stehen. Das wird einmal die Frage sein, ob eben Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren auch nach 2035 in der EU neu zugelassen werden können. Das ist eine gute Frage. Wir erklären dann auch, warum die sich so gut anbietet. Und die zweite Frage wird sein, ob die EU den Mitgliedstaaten empfehlen soll, außer weiblich und männlich auch eine Eintragung einer anderen Geschlechtsidentität im Pass zu ermöglichen. Also allgemeiner Überblick, danach Anwendung. Und wir glauben, wenn ihr diese allgemeinen Überblick habt, könnt ihr das auf alle möglichen Fragen anwenden, die sich jetzt ergeben, aber auch in Zukunft ergeben, sodass man eigentlich weiß, okay, also wenn ich die in die Partei wähle, wird die bei vergleichbaren Fragestellungen wahrscheinlich eher die Position einnehmen, anders als vielleicht die andere Partei. Darum geht es uns so ein bisschen dann auch, ne? Dass wir eben da so eine Grundorientierung dann einbauen.
Ja, und man merkt an der Stelle ja vielleicht auch selber, dass man sich im Laufe der Zeit irgendwie auch für andere Parteien mal entscheidet, wenn das dann das eigene Bild einer Partei geschärft wurde oder die eigene politische Position geschärft wurde. Ich weiß nicht, Thomas, wie ging es dir da so im Verlauf der Wahlen, die du bisher so miterlebt hast?
Ich bin ja ganz klassischer Wechselwähler, weil natürlich auch ich mich selbst verändert habe. Das muss man ganz klar sagen. Meine Prioritäten haben sich gewandelt. Es ist was anderes. Kann man ganz klar sagen, wenn du ein Student bist oder warst und jetzt, wenn ich Vater bin, das ist ja völlig klar, dass jetzt meine Perspektiven, das, was für mich relevant ist, worüber ich mir Gedanken machen, was mir Sorgen macht, wofür ich einstehe, das ändert sich, aber natürlich auch Lebenserfahrung dann auch. Ne? Ich weiß, dass man vielleicht in der Jugend ist, man total euphorisch, muss das auch sein, dass man an bestimmte Sachen unendlich glaubt, dass die möglich sind. Und dann merkt man tatsächlich eben mit fortschreitendem Alter, Matthias, wir werden ja immer älter, ne? Mit fortschreitendem Alter merkt man ja, pass mal auf, so ist es dann vielleicht doch nicht. Man lernt viele Leute kennen, die einen verändern können. Also dementsprechend war das bei mir immer so, dass ich nicht zu den Leuten höre, wie das früher tatsächlich war, dass man die eine Partei sozusagen fast immer eng umschlungen hat und man blieb dann dabei, sondern das hat sich tatsächlich, meine Wahl hat sich eben mit dem, wie sich mein Leben und wie ich mich dadurch verändert habe, hat sich das auch verändert. Wie war es bei dir?
Ja, bei mir war es ähnlich. Also ich glaube, meine erste Bundestagswahl war 2005, wenn ich mich richtig zurückerinnere. Und ich kann seitdem sagen, ich könnte nicht mehr meine Hand dafür ins Feuer legen, aber es waren auf jeden Fall drei unterschiedliche Parteien, die ich gewählt habe, vielleicht sogar vier unterschiedliche Parteien. Und das liegt zum einen daran, dass ich die Parteien vielleicht ganz am Anfang auch noch gar nicht so stark voneinander unterscheiden konnte, wie ich es jetzt kann. Es liegt aber, wie du es gesagt hast, auch daran, dass man sich selber ja auch verändert. Die eigene politische Position verändert sich. Oder ich würde es auch noch vielleicht so ausdrücken, oder zumindest für mich da sprechen. In meinem Fall ist es auch so, dass die politische Position sich einfach irgendwie geschärft hat. Die war, als ich jünger war, noch nicht so, wie sie es jetzt ist. Die musste erst irgendwie deutlicher werden.
Genau. Du hast gerade gesagt, politische Positionen schärfen. Und da würde ich ganz gerne jetzt über diese Bereiche sprechen, wo sich das eigentlich, also an welchen Fragen sich sowas schärfen kann. Und eine zentrale Fragestellung ist immer eine wirtschaftliche Fragestellung. Also welche Überzeugungen habe ich, wie Wohlstand geschaffen wird, welche Überzeugungen habe ich, welche Rolle der Staat dabei einnehmen soll, was der Markt machen soll, was Gerechtigkeit dann auch im Einzelnen ist. Bin ich überzeugt, dass es eher diesen Aspekt der Leistungsgerechtigkeit ist? Bin ich eher davon überzeugt, dass der Markt sehr viel Ungleichheit produziert und dann eben auch umverteilt werden muss? Da haben wir, glaube ich, zwei ganz große Parteiströmungen oder Pole, die wir da haben können. Also einmal sozusagen diese marktorientierten Parteien, die grundsätzlich sagen, pass mal auf, je weniger der Staat in die Wirtschaft eingreift, desto mehr Wohlstand, desto mehr Innovation, desto individueller wird es sein, desto mehr Wettbewerb dann gibt es dann auch. Ja, selbstverständlich bedeutet das auch eben Haftung und Risiko, aber das ist der feste Glaube an der Stelle, dass dadurch Energien freigesetzt werden. Und auf der anderen Seite haben wir jene Parteien, die eher sagen, pass mal auf, alles schön und gut, dass das irgendwo ein anonymer Markt eurerseits machen soll. Wir sehen aber, dass das zu extremen Ungleichheiten kommt nach dem Motto, the winner takes all. Einer kriegt sehr viel, alle anderen arbeiten irgendwie mit, haben aber nicht die Möglichkeiten, sich durchzusetzen. Hier muss der Wohlstand, der geschaffen wird, auch gerecht, also gleicher verteilt werden. Das sind immer wieder Parteien, die betonen, Mensch, die Schere zwischen Arm und Reich geht auseinander. Da ist auf der anderen Seite dann immer der Vorwurf, passt mal auf, wenn ihr aber alles umverteilt, fehlen dadurch ja die Anreize, überhaupt Leistung, Risiko oder Einsatz zu zeigen. Also ihr merkt ganz klar, dass hier zwei Pole sich dann auch gegenüberstehen. Die einen sagen, okay, also die Art und Weise, eben wenn ihr marktorientiert seid, führt zu extremer Ungleichheit, das ist unfair, das soll so nicht sein. Und die anderen werfen dann aber eben vor, pass mal auf, wenn ihr alles umverteilen wird, schafft ihr keinen Wohlstand mehr. Das sind Extrempositionen, das muss man ganz klar sagen. In der Realität sieht das tatsächlich dann immer noch mal anders aus, aber wir wollen ja diese Pole dann auch schärfen. Und an diesen Polen lassen sich die Parteien dann auch ganz gut zuordnen. Ich würde es kurz nochmal sagen, also eher linke Parteien, so wird man das sagen, sind eher sozusagen staatsorientiert. Dazu gehören Parteien wie die Linke, die SPD, auch die Grünen betonen eher, dass eben der Staat hier auch regulierend eingreifen muss. Richtung marktorientiert, ganz außen würde ich die FDP dann auch setzen, wo man dann schon sagen kann, also das ist deren feste Überzeugung, dass der Markt eigentlich den Wohlstand schafft und die zentrale Basis dann auch für ein Land sein soll. Die CDU ist ein bisschen, finde ich jedenfalls, schwerer als eine Volkspartei. Du hast da sowohl Gruppen, die sagen, Mensch, wir tendieren auch eher Richtung, ja, da ist schon sehr viel Ungleichheit. Aber ich glaube, der große Teil ist tatsächlich, dass die sagen, pass mal auf, es ist die Marktwirtschaft, ist der Kern eigentlich. Also eher glauben, pass mal auf, der Staat sollte nur begrenzt regulieren und eingreifen. Ungleichheit kann sein, ist aber tatsächlich auch ein Element, was dazugehört, um Leistung zu animieren in dem Moment. So würde ich es vielleicht formulieren. Ne? Ja. Matze, kannst du vielleicht, ich habe das jetzt ausführlich gemacht, was die ökonomische Dimension angeht, kannst du es vielleicht auf dieser gesellschaftlichen Achse mal gegenüberstellen, dass ich da weiß, okay, also wie kann ich mich da zuordnen, einordnen?
Ja, ich versuche das mal. Also auf der gesellschaftlichen Achse kann man die Parteien einmal unterteilen in Parteien, die im Prinzip progressiv sind und was Neues wollen, die für neue Werte stehen, für neue Normen, die irgendwie ausprobiert werden können. Und auf der anderen Seite haben wir die Parteien, die konservativ sind, die also eher sagen, das Alte hat sich bewährt und wir wollen das Alte behalten und wir wollen, dass das Alte so weiter funktioniert, wie es das jetzt getan hat. Und das kann man gesellschaftlich auf alles Mögliche beziehen. Das kann sich da auf die Gesetzgebung beziehen, zum Beispiel zu Geschlechtsidentitäten. Das kann sich aber auch auf die Gesetzgebung beziehen, zu Migration oder zu Ähnlichem. Das sind sehr viele Wertefragen, die damit zusammenhängen. Und auch da, ähnlich wie bei der Ökonomie, lassen sich die Parteien ja mehr oder weniger in linke und rechte Lager teilen. Und das rechte Lager, das ist halt eher das konservative Lager. Zum konservativen Lager ganz klar zugehörig ist die AfD. Und dazu zugehörig ist aber auch die CDU/CSU. Einige dieser Werte, also das ist dann schon ein bisschen schwieriger zuzuordnen, teilt die FDP auch. Die ist aber bei sehr vielen Werten auch progressiv und dementsprechend lässt die sich nicht ganz klar da einteilen. Wirtschaftlich lässt die FDP sich sehr klar einteilen, bei diesem Punkt nicht. Da würde ich sie sogar eigentlich eher zu progressiv zuordnen. Und ganz klar progressiv sind auf der anderen Seite eben die Grünen, die SPD und auch die Linke. Und das wäre so das Bild, was sich bei uns ja eigentlich auch abzeichnet bei unseren Beispielfragen.
Ja, genau. Kann man gleich, ich wollte nochmal ganz kurz bei dem Progressiven, ist mir nochmal eingefallen, dass ich die Betonung des Individuums so wichtig finde, ne, dass man immer wieder sagt, na, pass mal auf, der Einzelne und auch immer wie er es ist, der steht im Fokus und konservative Parteien sehen eher, ich sag mal, die Gemeinschaft. Also nicht nur der Einzelne und jetzt müssen wir das machen, was der Einzelne unbedingt will und er muss berücksichtigt werden, sondern als Einzelner hast du dich auch einer gewissen Gemeinschaft und Gruppe unter und einzuordnen. Das ist vielleicht nochmal eine wichtige Unterscheidung, die wir da aufbringen können. Und ich wollte nur sagen, also progressive Parteien, Oder grundsätzlich gehen beide eben immer davon aus, also es gibt Wandel, gesellschaftlicher Wandel findet statt. Ne? So können wir uns vorstellen wie so ein Fluss, der fließt halt und er ist nie der gleiche oder derselbe, so ist es richtig. Und konservative Parteien sagen einfach, ja, wir müssen so viel wie möglich, was lohnenswert ist, bewahren. Und progressive Parteien, würde ich vielleicht der ganze Zeit sagen, pass mal auf, wenn der Wandel kommt, dann ist das okay und den hat man sich anzupassen dann auch. Und da hat alles, was da ist, seine Berechtigung. Und bei den Konservativen ist es eher so, das Neue muss erstmal seine Berechtigung nachweisen. So würde ich es vielleicht formulieren.
Ja, ich würde es vielleicht sogar noch ein bisschen stärker formulieren und würde fast sagen, dass die Konservativen teilweise eher ein bisschen ängstlich auf das gucken, was da Neues kommt und die progressiven Parteien eher positiv dahin schauen und eher ja, sagen, da ist wahrscheinlich vieles Gutes dabei.
Matze, du hattest, und das wollte ich nochmal nachfragen, du hattest gesagt, bei den Konservativen ganz rechts, ne, auf dieser Achse steht für dich die AfD, ganz klar, und dann die CDU. Sind die gleich konservativ oder wie würdest du das einschätzen?
Nee, das kann man so nicht mehr sagen. Also gerade unter Merkel hat sich die CDU ja auch immer weiter Richtung Mitte bewegt. Und das werden wir wahrscheinlich auch gleich bei unseren Beispielfragen feststellen, dass die Position der CDU sich gar nicht immer so stark auch trennen lässt von der Position der SPD. Also die ist deutlich stärker Richtung Mitte gerückt und auch ein großes Stück von der AfD entfernt. Was man in den letzten Monaten so merkt, ist, dass unter dem Parteivorsitzenden Friedrich Merz vielleicht die CDU wieder ein bisschen stärker nach rechts rücken möchte. Und naja, da zieht die ganze Partei aber noch nicht geschlossen mit. Da sind die unterschiedlichen Parteimitglieder noch anders unterwegs.
Genau, das ist das Besondere an der CDU, ähnlich wie bei der SPD. Das sind halt sogenannte noch, zumindest auch ein Selbstverständnis, Volksparteien, die sind sehr breites Spektrum. Die wollen sich gar nicht an den Rändern verorten, sondern eher so diesen Weg, dieser Kompromiss, das ist durchaus auch, wie wandelt sich Gesellschaft, welche Aspekte nehmen wir davon aus? Ich glaube, so kann man das durchaus auch sagen. Und es gibt bei beiden Parteien, sowohl bei der SPD als auch bei der CDU, eben dann auch verschiedene, hatte ich ja schon angedeutet, Lager, die eher im konservativen oder eben, wie wir sagen würden, progressiven Frühlügel dann aussehen. Du, lass uns das jetzt konkret machen. Lass uns das ganz konkret machen. Ich würde kurz den Einstieg nochmal bringen. Also, Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sollen auch nach 2035 in der EU neu zugelassen werden können. Das ist eine These beim Wahl-O-Mat. Auf den Wahl-O-Mat gehen wir dann nochmal ein. Da könnt ihr euch vorbereiten auf die Wahl, könnt ein bisschen gucken, okay, wie zu welcher Partei neige ich eigentlich mehr. Wir haben diese Frage rausgenommen, weil wir der Meinung sind, die passt ganz, 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 ganz toll zu dieser Achse der ökonomischen Fragestellung dann auch. Wir wollen kurz nochmal sagen, im letzten Jahr 2023 hat die EU beschlossen, dass ab 2035 nur noch emissionsfreie Fahrzeuge, Kleinwagen, glaube ich, Pkw, neu zugelassen werden sollen. Autos, die schon eben mit Verbrennungsmotor nicht emissionsfrei fahren, können weiterfahren, aber es geht um die Neuzulassung an dieser Stelle. Und da reagieren die Parteien ganz unterschiedlich dann auch drauf.
Genau. Da lassen sich die Lager der Parteien auch schon relativ gut festmachen. Vielleicht kann man noch kurz ergänzen, dass es generell um Verbrennermotoren geht, die ab 2035 nicht mehr neu zugelassen werden können. Das beinhaltet allerdings dann nicht alle Technologien. Also wenn man sagen würde, es wird nur noch E-Mobilität unterstützt, dann greift das ein bisschen kurz, weil eigentlich zum Beispiel wasserstoffbetriebene PKWs auch zu Verbrennern zählen. Die sind aber mit dem Verbot 2035 nicht inbegriffen, sondern die dürfen auch nach 2035 noch angemeldet werden. Das kann man vielleicht noch kurz ergänzen. Jo, wir widmen uns jetzt aber wieder der ursprünglichen Fragestellung. Und zwar, soll das Verbot von Verbrennern beibehalten werden? Und aufgrund der Informationen, die wir euch vorher schon gegeben haben, lässt sich das jetzt einteilen in die beiden grundsätzlichen Richtungen. Marktorientierung oder staatlicher Eingriff. Und hinsichtlich der Marktorientierung lässt sich stellvertretend die FDP als Partei nennen, die gegen ein Verbrennerverbot ab 2035 ist. Die FDP begründet das damit, dass sie Technologieoffenheit möchte. Das heißt, sie möchte nicht, dass irgendeine Technologie verboten wird. Sie möchte, dass der Staat sich raushält und dass mögliche zukünftige Entwicklungen stattfinden können, die eventuell auch eine Klimafreundlichkeit ermöglichen. Sie sind dabei, sie gehen konkret auf E-Fuels ein, aber wichtig ist erstmal, dass der Staat sich raushält. Eine weitere Partei, die man nennen könnte, die einen ähnlichen Weg einschlägt, also auch sie wollen, dass das Verbrennerverbot gestoppt wird und rückgängig gemacht wird, das ist die AfD. Die AfD möchte das aber mit einer anderen Begründung. Und zwar sagt die AfD, der Klimawandel, der ist überhaupt nicht wichtig, den gibt's gar nicht. Und sie sagt, wir haben mit der Automobilindustrie eine deutsche Leitindustrie, die wir nicht verbieten wollen. Denen wollen wir keine Steine in den Weg legen, sondern die wollen wir fördern. Das heißt, politisch kommt zwar das Gleiche raus letztendlich. Beide wollen, dass das Verbrennerverbot zurückgenommen wird, aber aus einer ganz unterschiedlichen Perspektive.
Matze, du hast jetzt die marktorientierte Perspektive dargestellt. Ich versuche das jetzt mal mit der staatsorientierten Perspektive. Da sagt man, passt mal auf, dieses große Ziel der Emissionsfreiheit, was ja durchaus, du hast es angesprochen, die FDP ja auch bestätigt. Die sagen ja, das Ziel ist ja okay, nur die sagen, unser Weg ist halt der über den Markt, über die Vielfalt, über Innovationsfähigkeit. Da argumentieren eben linke Parteien oder eher staatsorientierte Parteien anders und sagen, ja Leute, wenn wir das Ziel so haben, da wird euer Weg bei diesem Großprojekt so nicht funktionieren. Wir brauchen den Staat hier, der regulierend auch orientierend eingreift. Erstens, weil das Projekt sonst nicht umsetzbar wäre. Ein Großprojekt wie der Ausbau von einer Infrastruktur, einer Verkehrswende, der braucht einen Staat, der verbindliche Regelungen vorgibt, die dann überall gelten. Ich will ein Beispiel machen, dass ich mich auf eine ganz klare Ladestruktur verlassen kann. Es nützt nichts, wenn wir unglaublich viele Technologien haben und dann haben wir eben die Möglichkeit oder die Frage, ja, welcher Anbieter hat denn jetzt da an dieser Stelle eine Möglichkeit, wo ich mein Auto laden, befüllen, wie auch immer kann. Hier braucht es so die Deutung, so die Interpretation, den Staat, der da die Vorgabe macht, um dieses Ziel dann auch zu erreichen. Und ich muss es ganz ehrlich auch nochmal sagen, wo wir da auch die Perspektive haben. Und zwar sagt man vielleicht, wir sind ja nicht nur da dieser Staat, der regulierend eingreift, sondern wir sind auch in gewisser Weise ein fürsorgender Staat. Denn das Risiko bei Technologieoffenheit trägt dann derjenige, der diese Technologie einsetzt. Und wenn die Technologie dann eben nicht funktioniert oder ich keine Ladeinfrastruktur habe oder sonstiges, dann habe ich einfach eine Fehlinvestition gemacht. Ja, schön und gut. Das wollen eben gerade auch die Leute, die sagen, wir wollen eine gewisse Staatsorientierung, wollen eben dieses Risiko minimieren, weil sie auch in gewisser Weise glauben, dass wir als Verbraucher, Konsumenten, wir haben gar nicht alle Informationen jetzt über jede Technologie haben können und wollen da entlastend reingehen. Und deine Perspektive ist ja nicht andere, sagen, pass mal auf, das ist übergriffig, der jeweilige Bürger ist selbst in der Lage, sich da zu informieren, wird das schon ganz gut wissen. Wir brauchen hier nicht diesen paternalistischen, also diesen väterlichen Staat, der uns in der Form überspitzt ein bisschen entmündigt. Ich glaube, diese Perspektiven, diese zwei Gegenüberstellungen haben wir jetzt am Dänen-Beispiel ganz gut gemacht. Ich würde kurz noch sagen, also man hat es vielleicht rausgehört, diese Position der Staatsorientierung hier in dem konkreten Beispiel, da die Grünen, ne, muss man glaube ich sagen, kann man sagen, aber auch Linke und SPD, die sagen, dass das so bleiben soll.
Ja, und jetzt haben wir die anderen Parteien angesprochen und dann würde ich, weil wir jetzt fünf Parteien genannt haben, die letzte auch noch eben mit einordnen und zwar zu der marktorientierten Perspektive, die ich gerade präsentiert habe, da lässt sich auch noch die CDU einordnen. Die ist nicht derart marktorientiert wie die FDP, aber eben auch marktorientiert und sagt eben auch, wir sprechen uns gegen ein Verbrennerverbot aus und wollen, dass es rückgängig gemacht wird.
Jo, danke. Matze, lass uns zum nächsten Punkt kommen, wo wir jetzt die Achse wandeln, wo wir zur Achse der gesellschaftlichen Fragestellung, der Wertefragestellung kommen. Und ich glaube, da haben wir ein ganz, ganz gutes Beispiel gefunden.
Ja, das glaube ich auch. Und zwar wollen wir uns da mit der Frage auseinandersetzen, ob im Personalausweis ein weiteres Geschlecht angegeben werden soll. Neben männlich und weiblich eben noch ein mögliches weiteres Geschlecht, das da ermöglicht werden soll. Und wie schon gerade bei der ökonomischen Fragestellung, ist es auch hier so, dass die Parteien sich stark voneinander unterscheiden.
Ja, dann lass mich ganz kurz die Position der progressiven Parteien dazu darstellen oder die Möglichkeit, das progressiv sozusagen wahrzunehmen. Ganz klar, was wir hier haben, ist dieser Ansatz, dass ja Gesellschaften, dass sich Werte, Einstellungen, auch Wahrnehmung von Menschen einfach ändern. Also, dass man sagt, pass mal auf, ja, das gibt und es gibt Menschen in unserem Land, die finden eine Zuordnung, eine binäre Zuordnung schwierig. Das ist deren individuelles Recht, das gilt es zu akzeptieren. Wir alle sind so, wie wir sind, als Individuum schätzenswert und kostbar und das hat die Gesellschaft auch dem jeweiligen Individuum gegenüber auszudrücken. Dementsprechend soll man das auch dann durch diese Möglichkeit im Personalausweis, was ich glaube ich ein ganz wichtiges amtliches Dokument ist, wo die eigene Identität ja irgendwo festgehalten wird, zumindest staatlich, dass man da die Möglichkeit hat, eben hier seine individuelle Sicht dann auch deutlich zu machen. Diese Position unterstützen, wir haben es schon bei diesem Eingangsschema auch gemacht, konsequent auch all die Parteien, die wir diesen progressiven Lager zugeordnet haben, also Linke, SPD, Grüne und auch die FDP, unterstützen diesen Ansatz.
Ja, die Gegenseite ist dementsprechend konservativ ausgerichtet und hält an den alten Werten und Traditionen fest. Bei unserer ausgesuchten Fragestellung könnt ihr euch dementsprechend vorstellen, alte Werte und Traditionen in dieser Hinsicht ist vor allen Dingen zwei Geschlechter, Familie, das soll nicht irgendwie angetastet werden, das soll so genauso bleiben, wie es ist. Und aus dieser Perspektive wird ein drittes Geschlecht im Personalausweis als Quatsch angesehen. Das braucht es nicht, das hat es früher nicht gegeben, das soll es dann heute auch nicht geben. Das ist zu progressiv und da ist das Individuum dann eben nicht in dem Fall, das ist zu klein, als dass es diesen Anspruch stellen könnte, das mit aufnehmen zu können. Dieser Position schließen sich die AfD und die CDU/CSU an.
Ja, man muss ganz ehrlich sagen, und es wird ja tatsächlich auch als Angriff auf diese traditionellen Werte wahrgenommen. Also wo der eine sieht, Mensch, ich möchte mich einfach nur frei ausleben, sieht der andere, du gefährdest etwas, was mir gesellschaftlich total wichtig ist, obwohl es, weiß Gott nicht, so gemeint ist. Ne?
Und da lässt sich auch nochmal die Position der Parteien so ein bisschen auseinanderbringen, weil man schon sagen muss, die CDU ist halt eine, wie Thomas das schon gesagt hat, eine Volkspartei, die ist groß, hat dementsprechend auch eine breite Wählerschaft und da lässt sich nicht sagen, dass das alle so sind und dementsprechend auch alle Spitzenpolitiker diese Position einnehmen, während man die AfD da schon sehr klar positionieren kann. Die AfD sagt geschlossen, das ist Quatsch, während ein beträchtlicher Teil der CDU das nicht so unterschreiben würde.
Ja, wir haben jetzt, glaube ich, sehr viel und sehr differenziert versucht, euch einen Überblick zu geben. Wir haben am Anfang gesagt, Mensch, hast du immer die gleiche Partei gewählt? Ich. Und ihr habt es, glaube ich, jetzt ein bisschen rausgehört, was sich vielleicht auch bei uns geändert hat und wo ihr selbst euch auch hinterfragen könnt, Mensch, wie positioniere ich mich denn jetzt eigentlich? Also würde ich mich selbst bei bestimmten gesellschaftlichen Fragen als konservativ, als progressiv, bin ich vielleicht eher in der Mitte? Wie sieht das aus bei ökonomischen Fragen? Bin ich da eher marktorientiert? Bin ich eher staatsorientiert? Welche Werte, welche Aspekte halte ich für relevant? Und wir haben deutlich gemacht, es gibt diese jeweiligen Links- und Rechtspole dann auch, die man verorten kann. Und es gibt in der Mitte dann jeweils Parteien, die nochmal leicht unterschiedliche Schwerpunkte haben. Und das glauben wir felsenfest, dass das eine Orientierung geben kann, weil die Fragen, die heute zur Debatte stehen, natürlich morgen wiederum andere sein werden, aber nicht die grundsätzliche Programmatik, wofür eine Partei steht. Und ihr wählt jetzt eine Partei für die nächsten 5 Jahre. Und was wissen wir denn, was in 5 Jahren ist? Aber wenn ihr die Partei jetzt wählt und ihr wisst, die hat eine gewisse programmatische Ausrichtung, dann könnt ihr davon ausgehen, dass sie bei bestimmten Fragestellungen eben versucht, die Interessen oder diese Werte so umzusetzen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, du, ich würde nochmal ganz gerne zum Abschluss, was bei der Frage war, Mensch, wer steht da eigentlich zur Wahl, wen wähle ich, würde ich noch eine Besonderheit aufmachen. Die ist so ein bisschen durchgeklungen, aber die haben wir, glaube ich, so explizit oder so direkt noch nicht angesprochen. Das muss man ganz klar sagen. Also, wenn ihr zur Wahl geht am 9., dann habt ihr, wir haben es gesagt, 35 Parteien. Von diesen 35 Parteien kann man sagen, dass eine Partei zentral aber die EU oder sagen wir mal EU-skeptisch ist. Alle anderen Parteien sind für die EU, sagen nicht, dass die EU perfekt ist, weiß Gott nicht, wollen diese aber weiter verändern, gestalten, aber eben nicht zurückführen, nicht abschaffen. Und das muss einem klar sein, dass wenn man am 9. hingeht und ein Kreuz bei der AfD macht, dann bedeutet das im Kern, dass man eben diese EU, wie sie jetzt ist, so nicht möchte und eigentlich überhaupt nicht die Europäische Union weiter möchte, sondern den Nationalstaat möchte, dass man glaubt, in unserer Welt sind wir besser, wenn wir allein unser Ding für uns machen und dieses grundsätzliche Konzept von 27 Nationalstaaten arbeiten zusammen, dass man das ablehnt, weil man glaubt, ach nee, da überfordert uns doch immer irgendwie einer, machen wir lieber unser Ding alleine. Die anderen Parteien sagen, das ist auf keinen Fall der Weg, denn nur wenn wir zu 27 zusammenarbeiten, können wir die großen großen Themen auf dieser Welt eben lösen. Das schafft niemand allein, das schaffen wir nur als starke Gemeinschaft. Das muss man sich nochmal bewusst machen. Also wenn ihr euer Kreuz macht, ihr wählt die AfD nicht, weil ihr jetzt marktliberal eine Position wollt, sondern das ist im Kern, dann sagt ihr, hiermit lehnen wir die Europäische Union ab. Ich glaube, das kann man mit dieser Eindeutigkeit durchaus nochmal herausstellen.
Ja, das würde ich auch sagen. Und das heißt im Umkehrschluss nicht, wenn ihr die anderen Parteien wählt, dass das bei allen anderen Parteien bedeutet, wir wollen die EU genauso, wie sie ist. Sondern da müsst ihr jeweils halt nochmal reingucken. Die eine Partei sagt, wir wollen das EU-Parlament stärken. Die andere Partei sagt, wir wollen, dass die Kommissionspräsidentin oder Kommissionspräsident direkt gewählt wird. Also die haben unterschiedliche Veränderungsvorschläge. Die eine Partei möchte mehr Veränderungen, die andere möchte weniger Veränderungen. Aber alle sind proeuropäisch eingestellt, ausgenommen die AfD.
Ja, das kann man so sagen. Und du hast gesagt, da müsst ihr nochmal kurz nachgucken. Dazu wollen wir, glaube ich, auch jetzt kommen, dass wir sagen, passt mal auf, wir wollen euch noch ein paar Tipps geben, dass ihr einfach nochmal schauen könnt, okay, jetzt habe ich hier eine grobe Orientierung gekriegt, aber wie kann ich jetzt nochmal ganz konkret auch eine Wahlunterstützung, eine Wahlhilfe dann auch bekommen? Und was mir, ich glaube auch bei dir oder was dir auch mal geholfen hat, was wir beide ganz gut finden, ist der Wahl-O-Mat.
Ja, genau. Also ich habe jetzt in den letzten Tagen auch von vielen von euch schon gehört, dass es schon ein großer Teil ausprobiert hat und schon ein großer Teil die Thesen einmal durchgegangen ist. Der Wahl-O-Mat gibt da eine ziemlich gute Orientierung. Dabei sollte man sich allerdings auch nicht nur 3 bis 5 Minuten Zeit nehmen, um das mal einmal durchzuklicken und gucken, wie viel Prozente die Parteien rausgeben, sondern sich am besten die Positionen der Parteien auch einmal anschauen und gucken, was die Positionen da sagen.
Ja, ich würde noch mal ganz kurz erklären, was ist denn jetzt der Wahl-O-Mat? Naja, der Wahl-O-Mat ist sozusagen ja eine Wahlhilfe von der Bundeszentrale für politische Bildung organisiert. Das lief in einem Schema oder einem langen Prozess ab, wo im Grunde eine Auswahl war von jungen Leuten aus der Bevölkerung, Querschnitte aus der Bevölkerung, von Politikwissenschaftlern und Leuten, die sich eben da mit Politik auskennen. Und die haben erstmal grundsätzlich 85, ich glaube, über 80 Thesen aufgestellt, die eben zentral sind für die Europawahl. Punkt. Dann haben die diese Thesen von den Parteien beantworten lassen, sind dann aber nochmal in einem Auswahlprozess gegangen und haben geguckt, ja, wo sind denn die Parteipositionen besonders kontrovers? Also wo könnt ihr auch sehen, ja, das wähle ich jetzt tatsächlich, und haben dann nochmal diese über 80 Fragen reduziert oder Thesen auf 38 Thesen. Und da muss man sagen, diese Thesen sind von den jeweiligen Parteien und parteizentral beantwortet worden. Das ist ganz, 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 ganz wichtig zu verstehen. Also hier haben die Parteien, wissen auch, okay, also die Leute nehmen den Wahl-O-Mat, die lesen unsere Begründung, und das haben die selbstverständlich da auch berücksichtigt. Also ja, Wahl-O-Mat ist eine Möglichkeit sicherlich. Ich halte die eigentlich auch für die realistischste, weil sie relativ schnell dann ist. Ich habe es schon angedeutet, dass man, und das kann man natürlich mal, man kann sich die Wahlprogramme anschauen. Die unterscheiden sich doch hinsichtlich der Quantität, also der Anzahl der Seiten, doch erheblich vom Spitzenreiter. Ich glaube, die Grünen haben fast 120 Seiten sehr ausführlich geschrieben. Andere Parteien haben 20 Seiten. Ne? Das kann man sich angucken. Wenn man Gefühl haben will, kann man die Einleitung lesen. Da werden schon die Positionen gut dargestellt. Oder man guckt halt rein ins Inhaltsverzeichnis, wählt sich da war es dann nochmal aus. Ich hatte es heute gehört, ich habe heute Radio gehört, eins live, die sind nochmal auf das Thema Fake News eingegangen, auf diesen Aspekt auch richtig, was TikTok angeht, Instagram, und ich haben dann auch so Tipps gegeben, Mensch, wie kann man das denn überprüfen, dass das jetzt richtig ist, dass dieses Bild, diese Darstellung, das Gesagte, ja, das wäre aus meiner Sicht, ist das verdammt aufwendig und das macht kaum einer, sondern wir haben heute versucht, euch so einen Grundstock zu geben, also für was steht so eine Partei eigentlich grundsätzlich? Und das sollte euch ein gewisses Gefühl dafür geben, ob bestimmte Nachrichten eben auch plausibel sind. Ne? Das glaube ich, ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Oder ob das wirklich in einer Art und Weise auch von der Formulierung so eindeutig, so übertrieben ist und dem gänzlichen Bild der Partei entgegenspricht, dass man da sehr skeptisch sein muss. Und für mich ist ein ganz wichtiger Tipp, das formuliere ich immer. Also wenn ich das Gefühl habe, eine Sache ist eindeutig, also so richtig einfach, es gibt gut und es gibt böse und die anderen sind total irre und total blöd, ja, dann macht mich das stutzig. Weil häufig ist das tatsächlich nicht so eindeutig und da habe ich meistens das Gefühl, okay, hier will jemand, dass ich eine gewisse Position übernehme und vielleicht mich da auch einnehmen lasse. Weiß nicht, wie du das siehst.
Ja, also das würde ich auch so sehen, aber ich würde auch nochmal zu den Wahlprogrammen ergänzen. Es erwartet keiner, dass man das ganze Wahlprogramm liest, Thomas hat das gerade schon gesagt. Allerdings ist es tatsächlich auch so, dass das kein schwerfälliges Bürokratendeutsch ist, sondern die Wahlprogramme sind ganz eingängig formuliert und im Zweifelsfall, wenn einem ein Thema irgendwie besonders am Herzen liegt, dann kann man durch die Wahlprogramme einen recht schnellen Überblick bekommen, was die Parteien dazu sagen. Die palavern da nicht ewig rum, das geht nicht über Seiten zu einem Thema, sondern das ist recht gut strukturiert und ein Blick da rein lohnt sich auf jeden Fall und sie sind sehr leicht auffindbar.
Matze, sind wir jetzt am Ende?
Ich glaube, wir sind am Ende.
Wollen wir noch was sagen?
So ein Appell? Nicht. So ein Appell wäre gut. Na, geht wählen.
Wollen wir das sagen?
Geht wählen, alle unsere Zuhörer.
Aber ganz ehrlich, wir haben ja Klaas, wie heißt du mit Nachnamen?
Häufer Umlauf.
Genau, haben wir ja gehört im Interview mit Anne Will. Und ehrlich gesagt, so ein Aufruf geht wählen. Ich müssen wir motivieren? Ist das so? Und du weißt, ich bin da skeptisch. Ich sage, ihr habt ein Wahlrecht. Ihr habt ein Recht, gehört zu werden. Ich auch. Also für mich ist das was Besonderes, da hinzugehen. Ich weiß, okay, ich nehme hier jetzt Einfluss, natürlich in einer gewissen, bestimmten Begrenztheit dann auch. Aber ich habe eine Möglichkeit, gehört zu werden, da motiviert zu werden, meine Stimme da abzugeben. Finde ich persönlich für mich sehr schwierig. Mich muss niemand motivieren. Ich habe es immer als großes Privileg empfunden. Habe das auch mal wahrgenommen, wenn ich in die Wahlkabine gegangen bin. Das war für mich schon ein wichtiger Moment auf jeden Fall. Und dementsprechend, also ja, ihr habt das Recht, wählen zu gehen. Nutzt es. Ihr werdet gehört. Ne? Und das ist die Möglichkeit, die einfachste Möglichkeit, sich einzubringen und das, was einem selbst wichtig ist, irgendwie in der Politik sichtbar zu machen.
Ja, und der Zeitaufwand dafür ist nun mal wirklich gering. Wenn man das vergleicht irgendwie mit einer Parteimitgliedschaft und mit einer Mitarbeit in der Partei, ist das Wählen gehen eine wirklich gute Option, um sich politisch einbringen zu können.
Ja, Matze, ich habe es am Anfang gesagt, wir haben uns wirklich was vorgenommen, für uns was Anspruchsvolles heute vorgenommen und ehrlich gesagt, ich hoffe wirklich, uns ist es gelungen. Matze, ich danke dir, dass du dir auch, du hast dich ja so ein bisschen von mir dann, kam ja auf einmal mit dieser blöden Idee nochmal, lass uns diese Folge machen, du warst ja sofort dabei. Ne?
Ja, freut mich sehr, also gerne auch wieder. Hat mir Spaß gemacht, war jetzt natürlich ein ganzes Stückchen Arbeit zwischendurch, aber trotzdem ist es gut, hoffentlich bringen wir bei einigen von euch Licht ins Dunkel.
Ja, und damit vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.